Herzlich willkommen in der Lösekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 9. September 2007. Es ist die erste Predigt in der Reihe Säen, Wachsen, Ernten mit dem Glaubensvater Abraham. Das Thema lautet: Was heißt im Glauben aufbrechen? Es spricht Pastor Friedmann Burkhardt.
Nach den Sommerferien braucht man wieder eine gewisse Zeit, bis man in der Spur ist. Also mit Blick auf die Uhr, also sagen wir 7:45, bloß die, wo früher weg müssen, können das einfach tun, ganz locker. Aber einfach, dass ihr auch wisst, in welche Richtung das Ganze gehen wird. Wir haben im Grunde genommen zwei Jubiläen oder zwei Jahrestage, so an die mir jetzt zu Beginn der Predigt wichtig sind. Der länger zurückliegt, der ist 12 Jahre zurück. Das ist die Hochzeit von Friederike und Raimund. Heute. Ja, ist doch richtig. Herzlichen Glückwunsch zu eurem Hochzeitstag. Und das andere, am vergangenen Mittwoch dieser Woche, da jährte sich zum 10. Mal der Todestag von Mutter Teresa. Mutter Teresas Leben zeigt, was das Gottvertrauen einer einzelnen Person, einer einzelnen Frau bewirken kann. Als junge Frau merkt sie, wenn ich Gott weiter gehorsam sein möchte, dann muss ich mein Leben verändern. Sie merkt, wie Gott sie zu einer besonderen Mission beruft. Ihre Geschichte ist ein Paradebeispiel für die Wahrheit: Glauben heißt aufbrechen. Glaube hat auch andere Seiten. Glaube heißt auch treu sein, Verbindlichkeit, Vertrauen, festgewurzelt sein in Gott. Glaube schließt ein geordnetes Leben ein und dass wir uns mit Disziplin befreunden müssen. Aber Glaube heißt auch aufbrechen. Am Dienstag, wir haben jetzt oft schon heute Morgen darüber nachgedacht, beginnt die Schule für Schüler, Eltern, Lehrer, heißt es nach 6 Wochen Pause aufbrechen. Für jeden ist es irgendwie ein Aufbruch. Entweder sind es neue Schulbücher oder neue Lehrer oder Mitschüler, eine neue Schule, neue Fächer. Für einige begann bereits oder beginnt auch ein neuer Lebensabschnitt, eine Ausbildung, ein Studium, ein Praktikum. Mit dem Schulanfang beginnt auch für unsere Gemeinde ein neues Gemeindearbeitsjahr. Und ich bin sehr gespannt, wie wir diese von Gott geschenkte Zeit bis nächsten Juli miteinander nützen werden. Manche macht ein Neuanfang auch Angst. Aber als Christen wissen wir, wir brauchen uns nicht zu sorgen. Wenn wir im Glauben aufbrechen, ist Gott mit uns. Aber was heißt im Glauben aufbrechen? Was heißt im Glauben aufbrechen? Die Bibel gibt uns eine Antwort mit der Geschichte von Abraham und erzählt dieser Geschichte: Der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland in ein Land, das ich dir zeigen will. Ich will dich zu einem großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran auszog. Das Thema heute: Was heißt im Glauben aufbrechen? Und mein erster Punkt: Zieh aus, wenn Gott dich ruft. Zieh aus, wenn Gott dich ruft. Menschen können aus sehr verschiedenen Gründen ausziehen oder aufbrechen. Du wirst erwachsen und verlässt die Wohnung der Eltern, das Haus der Eltern. Oder du bist in wirtschaftlicher Not. Unsere Gemeinde war von Anfang ihrer Geschichte an auch ein Sammelbecken für Leute, die aus beruflichen Gründen hier nach München kamen und da etwas Neues begannen. Oder du kommst mit anderen nicht klar, bist unversöhnlich oder kannst nicht vergeben. Und so brichst du Brücken ab. Oder dir fehlt die Geduld. Wir wünschen uns hier neue Gemeinderäume. Und es braucht für mich eine kolossale Geduld und viel Kraft zu warten, bis die Zeit dafür reif ist. Wir haben jetzt wieder Renovationen gemacht und im Grunde genommen wissen wir, weiß ich ganz genau, eigentlich wollen wir noch wo ganz anders hin. Oder du bindest dich ungern, du verlässt Beziehungen oder du gehst in eine Emigration, so wie ein Teil unserer ausländischen Geschwister hier in der Gemeinde, die in die Emigration gegangen sind. Aber genauso kannst du in eine innere Emigration gehen. Du kannst ohne äußerlich eine Gemeinschaft verlassen, doch nicht mehr da sein. Das gibt es in Freundschaften, in Ehen, in Gemeinden. Das heißt, es gibt 100.000 Gründe, warum jemand aufbricht. Es müssen nicht Gründe des Glaubens sein. Darum die Frage, was heißt Aufbrechen im Glauben? Die Geschichte von Abraham beginnt mit dem Satz, und der Herr sprach zu Abraham. Damit ist gesagt, Aufbrechen im Glauben geschieht nicht zufällig. Nicht dann, wenn es mir in den Kopf kommt, nicht dann, wenn ich meine, es ist für mich sinnvoll oder es lohnt sich für mich. Bei den Aufbruchgeschichten in der Bibel fallen mir drei Dinge auf. Erstens, der Aufbruch im Glauben geschieht, wenn Gott dich ruft. Jesus verbrachte 33 Jahre ganz bürgerlich. Aber dann hört er Gottes Ruf und darauf zog er aus. Und so passierte es auch bei den Aposteln. Zweitens, der Aufbruch geschah sofort. Jesus traf die späteren Jünger in ihrem Alltag, bei den Netzen oder am Zoll. Er berief sie, ohne mit ihnen zu verhandeln. Er sagt, folgt mir nach. Und wir erfahren nichts von Gedanken auf Seiten der Berufenen, was weiß ich, mit dir zu gehen, Jesus, das ist ein interessanter Gedanke, den wollen wir noch etwas bewegen. Oder, weißt du, Jesus, das muss ich zuerst mal mit einer Familie diskutieren, ich sage dir dann Bescheid. Oder, Jesus, momentan bin ich nicht so weit, aber du kannst mich mal auf die Liste setzen. Von Jesu Freunden heißt es, und das lässt sich nicht wegexegetisieren, sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm. Und von denen, die zögerten, sagt Jesus, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Und das ist auch 2007 nicht anders. Drittens, der Aufbruch geschieht ganz. Für Jesus wie für seine Freunde beginnt mit der Berufung ein völlig neues Leben. Paulus, der ganz eingebunden war in seine väterliche Religion, der wird plötzlich seinen alten Religionsgenossen ein Fremder. Im Römischen Reich gab es viele Religionen. Sie lebten in einer wechselseitigen Toleranz. Die Christen störten dieses System ein klein wenig, wenn sie den Anspruch Jesu vertraten, der von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. So isolierten sie sich und man warf ihnen manchmal vor, ihr hasst die Leute. Das traf die Sache nicht ganz. Was ihre Mitmenschen meinten war, man erlebte die Christen als Fremde. Und die Bibel sagt über das Selbstverständnis der ersten Christen, dass sie gesagt haben, wir haben hier keine bleibende Stadt, aber die zukünftige suchen wir. Denn der Aufbruch im Glauben, der geschieht ganz. Im Alter so zwischen 10 und 15, 16 Jahren war ich ab und zu auf Freizeiten, wo Bibelschüler meistens von Prake, von der Bibelschule Prake, mithalfen. Das ist mir noch in sehr lebendiger Erinnerung, weil das Leute waren, die für ein oder zwei Jahre eine wirkliche Auszeit gemacht haben. Es waren junge Leute, die hatten sicherlich auch viele Flausen im Kopf, aber sie haben da wirklich experimentiert und gesagt, wir wollen erleben, dass es funktioniert, Gott ganz und gar und ganz radikal wie seine Jünger im Neuen Testament nachzufolgen. Das hat mir eine Vision von Jüngerschaft gegeben, die bei mir bis heute ganz lebendig ist. Und ich bin dankbar dafür. Durch sie habe ich eine Vorstellung, was es heißt, im Glauben aufbrechen. Nämlich, zieh aus, wenn Gott dich ruft. Und zwar sofort und ganz. Aber du fragst vielleicht, wohin? Wohin soll diese Reise gehen? Dazu mein zweiter Gedanke. Geh in das Land, das Gott dir zeigt. Geh in das Land, das Gott dir zeigt. Vor der Sommerpause hatten wir, ich glaube im Bezirksvorstand, eine Besprechung, wo gesagt wurde, wir müssen Acht geben, dass wir uns nicht zu sehr auf die fixieren, die neu in der Gemeinde sind oder gar außerhalb der Gemeinde sind. Manche, die zur Gemeinde gehören, fühlen sich vernachlässigt. Hier wurde die Frage laut, was ist unser Auftrag? Wo ist das Land, wo wir unsere Aufgabe haben? Gott sagt nicht zu Abraham, geh aus deinem Vaterland, wohin du gehst, das kannst du dir selber überlegen, das könnt ihr im Gemeindevorstand überlegen. Gott sagt, geh aus deinem Vaterland und zieh in ein Land, das ich dir zeige. Was ist das Land, das Gott uns zeigt? Die Bibel ist an der Stelle sehr, sehr deutlich. Vor allem und zuerst zu den Verlorenen. Die Propheten erinnern das Volk Gottes permanent daran, dass es zu wenig ist, sich um sich selbst zu kümmern. Gott sagt, ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, dass du das Heil seist bis ans Ende der Erde. Da ist der Jona, der Prophet, der vom Wal verschluckt wurde. Gott schickt ihn in die Stadt Ninive, die aufgrund ihres verkehrten Lebensstils im Begriff war, unterzugehen. Jonas Geschichte ist ein Lehrstück und sagt, Gott ist es nicht gleichgültig, wenn Menschen sich von ihm lösen und ihren eigenen Untergang wählen. Gott möchte sie retten. Und so sah sich auch Jesus zuallererst zu den Sündern gesandt. Zum Beispiel zu diesem römischen Hauptmann, der total verstrickt war, im Grunde genommen in Glaubensvorstellungen von der römischen Mysterienkulte. Oder zu jener Dirne, die ihm die Füße salbte, oder diesem Oberzöllner Zachäus. Dass Jesus viel Zeit mit solchen Leuten verbrachte, regte manche richtig auf. Es waren solche, die sonst ganz gut dastanden. Sie dachten, dafür, dass ich mich engagiere, muss Jesus mich auch entsprechend behandeln. Ist er mir auch eine Sonderbehandlung schuldig? Sie sprechen Jesus nicht direkt an, sondern beklagen sich bei seinen Freunden. Warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Der Jesus, das ist doch ein Fresser und ein Säufer. Jesus wandte sich seinen Kritikern zu und entgegnete, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht. Aber die Kranken, ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen. Und dann erzählt er ihnen das Gleichnis vom verlorenen Sohn und erklärt ihnen damit den Sinn seiner Gemeinschaft mit den Sündern. Es sind, wenn ich es recht verstehe, im Wesentlichen 5 Punkte. Erstens, er erzählt, wie Menschen aus eigener Schuld und Unvernunft in ausweglose Not kommen. Zweitens erzählt Jesus, dass es Gott nicht gleichgültig ist, sondern dass er diese Menschen auch noch liebt, wenn sie in der Gottferne leben. Die Bibel sagt an anderer Stelle, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er Jesus, seinen Sohn, gesandt hat, dass alle, die an ihn glauben, das heißt diesen Lebensstil teilen, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Drittens, Jesus sagt, dass sich Gott total freut, wenn ein verloren Geglaubter umkehrt und dass er dafür ein riesiges Fest macht. Viertens sagt Jesus, dass es manche gibt, die sich über Gottes Liebe zu den Verlorenen ärgern. Und dass sie sich darüber ärgern, dass Gott sich darüber freut. Und dass die teilweise nur körperlich in der Gemeinde leben, aber innerlich emigriert sind. Und fünftens sagt Jesus, dass die, die sich ärgern, zur Mitfreude und zur Mitwirkung an Gottes Mission eingeladen sind. Unsere Frage war, was heißt im Glauben aufbrechen? Die zweite Antwort lautet, geh in das Land, das Gott dir zeigt. Wo ist das? Für die Bibel ist das Land draußen vor unserer Kirchentür, draußen vor deiner Wohnung. Es ist dort, wo Menschen fern vom Glauben leben. Ich denke, was die Gesellschaft für die Rettung Schiffbrüchiger in der Seefahrt ist, Das sind wir Christen für die verlorenen Menschen in dieser Welt. Das müssen wir uns immer wieder klar machen. Als Gemeinde sind wir kein Vergnügungsdampfer, sondern ein Rettungsboot. Sicher gibt es Zeiten, wo wir auf einem Trockendock liegen können. Da muss manches repariert werden. Das haben wir erlebt. Aber das ist kein dauerhaftes Ziel für eine Gemeinde, sondern die Rettung der Menschen. Jesus beauftragt uns, Verlorene zu retten, Menschen zu seinen Jüngerinnen und Jüngern zu machen und so zum Heil in dieser Welt beizutragen. Darum geh in das Land, das Gott dir zeigt. Drittens, glaub, für dich gilt Gottes Verheißung. Glaub, dass Gottes Verheißung für dich gilt. Dass ich mich im Spätherbst 1986 entschloss, einen großen Aufbruch im Glauben zu wagen und Pastor zu werden, hat seinen Grund in einer Verheißung Gottes. Sie wurde mir damals ganz neu klar, ich habe sie als einen rettenden Ausweg begriffen. Ich hatte damals im Sommer in Mannheim an der Oper begonnen, meine erste richtige Stelle angetreten. Ich war überzeugt, ich bin am Ziel. Und in den folgenden Wochen musste ich erkennen, dass mein Bild vom Berufsleben im Allgemeinen und vom Opernbetrieb im Besonderen völlig unrealistisch war. Ich bin total gescheitert. Weder war ich eingestellt auf unfaires Taktieren von Kollegen, noch konnte ich mit dieser starken Fixierung aufs Geld verdienen, noch war ich dem gewachsen und der Dynamik, was das freigesetzt hat. Der Stress und die subtilen Gemeinheiten, die griffen mich damals so arg an, dass sie mich total aus der Bahn warfen. Was sollte ich tun? In dieser Krise habe ich erkannt, du musst nicht so leben. Keiner verlangt das von dir. Keiner verlangt von dir, unglücklich zu sein. Es gibt für dich eine große Verheißung. Im Grund musst du einfach umkehren, heimkehren an den Punkt, wo du einmal davongelaufen bist. Das ist meine ganz persönliche Geschichte. Aber das wurde mir damals deutlich. Es war die Verheißung, die plötzlich in mir aufbrach, die in dieser Geschichte vom verlorenen Sohn deutlich wird, wo der plötzlich merkt, wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Hülle und Fülle haben, dort könnte ich eigentlich gut leben. Vielleicht ist heute jemand da, der so für sich merkt, ich bin auf einem Abweg. Das Leben, das ich führe, das tut mir im Grunde genommen nicht gut. Vielleicht ist auch jemand da, der im Aufbruch ist, aber dieser Aufbruch kein Aufbruch im Glauben ist, sondern ein selbstgemachter Aufbruch ist. Es ist eine sehr große Motivation nötig, dass sich jemand in Bewegung setzt, wenn Gott ihn ruft. Die Bibel sagt, Gott möchte uns diese Motivation geben, indem er neben diesem Befehl, zieh aus, diese große Verheißung setzt, ich will dich zu einem großen Volk machen. Ich will dich segnen. Ich will dir einen großen Namen machen. Diese Verheißung ist seit Abraham lebendig. Und wir haben Anteil, wenn wir an den Gott der Bibel glauben. Auch du hast daran Anteil. Manche wünschen sich, so wie Abraham, gehorsam zu sein. Aber sie haben Angst. Es gibt Erwachsene, erfolgreiche Leute, die da einfach Angst haben, eine Veränderung zu tun. Hoffentlich hält deine Angst dich nicht auch ab, etwas zu tun, von dem du im Grunde genommen genau weißt, dass es der richtige Schritt wäre. Es gibt zwei Ängste, weswegen Leute sich besonders abhalten lassen. Erstens sagen sie, ich bin zu alt. Die Geschichte von Abraham sagt, Abraham war 75 Jahre alt, als er ausgezogen ist. Das Alter ist kein Punkt. Und zweitens sagen sie, ich bin keine Führernatur, so wie Abraham. Aber nach der Bibel musst du kein Leiter sein, musst auch kein Pastor werden, um im Glauben aufzubrechen. In unserem Text heißt es, da zog Abraham aus und Lot zog mit ihm. Es gibt nicht nur Leute, die vorne weggehen, sondern auch solche, die mitgehen. Allerdings heißt es nicht, da zog Abraham aus und Lot bremste. Das geht nicht. Jesus sagt, wer zurücksieht, wer die Hand in den Flug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt fürs Reich Gottes. Die dritte Antwort auf die Frage, was heißt im Glauben aufbrechen, lautet: Glaube, für dich gilt Gottes Verheißung. In 3 Wochen feiern wir Jubiläum. Viele Auswärtige haben sich schon angemeldet und Horst Rejewski und Eberhard Täuber haben eine Festschrift gemacht mit einem schönen geschichtlichen Teil, Text und Bilder. Und die Quintessenz dieser Geschichte ist für mich unsere verschiedenen geistlichen Väter, ob John Wesley oder Karl Merz. Sie haben ihren Auftrag so verstanden, Verlorene zu retten, Menschen zu Jüngerinnen und Jüngern Jesu zu machen und so mitzuwirken am Heil der Welt. Das Land, das Gott ihnen zeigte, war zuerst draußen bei den Verlorenen. Unser Thema lautet heute: Was heißt im Glauben aufbrechen? Im Gleichnis vom verlorenen Sohn sagt Jesus, das ist ein Ziel mit diesem Gleichnis, der größte und schwierigste Aufbruch ist, wenn Gläubige, die aus ihrer Perspektive korrekt und recht leben, aber denen die Barmherzigkeit und der Blick Gottes in ihrem Herzen fehlt, wenn die beginnen, die Welt mit Gottes Augen zu sehen. Das ist der schwierigste Aufbruch. Mir ist da Mutter Teresa ein Vorbild. Sie hat in einer Ordensgemeinschaft gelebt. Sie war eine Christin. Aber ihr wurde klar, wenn ich im Gehorsam gegenüber Gott leben möchte, reicht es nicht. Wenn ich mich um das Wohl der eigenen Glaubensgemeinschaft mühe, wenn ich mich um mein eigenes Wohl mühe, ich muss im Glauben aufbrechen und Gottes Liebe zu den Verlorenen an die allererste Stelle setzen. Stell dir einmal vor, wie sich dein Leben innerhalb des nächsten Jahres verändern könnte, wenn du beginnst, die Welt mit Gottes Augen der Barmherzigkeit zu sehen. Stell dir vor, wie sich dein Verhältnis zu deinen Nachbarn, zu Kollegen, zu irgendwelchen Leuten in deiner Straße, die nicht Christen sind, wie sich dieses Verhältnis verändern würde im Lauf eines Jahres, wenn du beginnst, dich ihnen wie Jesus zuzuwenden. Stell dir vor, wie sich die Beziehungen in der Gemeinde und in der Familie innerhalb eines Jahres verändern können, wenn du die Grundsätze Jesu achtest, einer Tag ist einer Last, die goldene Regel und auch dieses Prinzip von dem Schutz umbinden. Und stell dir vor, wie sich das Leben in der Straße draußen vor unserer Kirchentür verändern würde, wenn du dich einsetzt, dass in dieser Enhuberstraße ein Stück Reich Gottes erfahrbar wird nach diesem Motto: Suchet der Stadt Bestes. Ist das verrückt? Hat der Burkhard so lange Urlaub gehabt, dass er jetzt solche Sachen erzählt? Ich glaube nicht. Das wäre ein Aufbruch im Glauben. Wir haben hier keine bleibende Stadt, aber die zukünftige suchen wir. Wichtig ist, dass du den Mut hast, einen ersten Schritt zu tun. Mutter Teresa hat gesagt, wenn ich nicht einmal einen einzigen Kranken aufgehoben hätte, würden wir heute nicht 1000 versorgen. Ein solcher Aufbruch, der steht unter Gottes Verheißung. Darum wollen wir beten. Soweit es euch möglich ist, wollen wir uns dazu erheben. Ich möchte mit uns beten. Barmherziger und treuer Gott, nach der Sommerpause beginnen wir unsere Gemeindearbeit. Herr, schenk, dass jede und jeder heute Morgen hört, wie du ihn oder sie dazu berufst. Daher schenk jeder und jedem die Gewissheit, dass du sie nicht nur ins Leben gesetzt hast, sondern dass du für jedes einen Auftrag hast und zu jedem eine ganz persönliche Beziehung haben möchtest. Herr, ich danke dir für deine große Liebe, die wir darin erkennen. Und ich danke dir für deinen Sohn Jesus Christus, der uns davon eine Vorstellung gegeben hat. Herr Jesus, hier sind Menschen, die deinen Ruf hören. Die hören, sie sollen im Glauben aufbrechen, aber aus Angst oder vielleicht auch aus Bequemlichkeit keinen Aufbruch wagen. Herr, gib ihnen Mut, wenn sie heute deine Stimme hören, dir zu vertrauen und dir sofort und ganz nachzufolgen. Manche möchten einen Aufbruch, aber sie verfolgen eigene Ziele. Lass sie dein Ziel klar erkennen, Verlorene zu suchen und zu retten, Menschen zu deinen Jüngern zu machen und so Heil in dieser Welt zu wirken. Und Herr, einige kennen dein Ziel und deinen Auftrag, aber sie ärgern sich über deine Barmherzigkeit, so wie der Jona. Sie leben äußerlich korrekt, wie der ältere Sohn im Gleichnis, aber im Herzen teilen sie nicht wirklich deine Liebe. Lass sie spüren, dass du gerade sie zur Umkehr rufst. Lebendiger und treuer Gott, du rufst zum Aufbruch im Glauben und zur Umkehr. Du kennst Ängste und Widerstände. Schenk die Erfahrung deines Heiligen Geistes, der unser Herz verändern und uns zu neuen Menschen machen kann. Und Herr, lass uns im Vertrauen und in der Erwartung, dass dein Geist uns berührt, lass uns so miteinander beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Musik.